42a bis 42d. Beratung mehrerer Vorlagen zur Bildungspolitik. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich bitte zügig, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Dr. Birke Bohl-Bischof für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildungsföderalismus ist ins Gerede gekommen, und das sehr zu Recht, weil Bildungsföderalismus in seiner heutigen Verfassung ist kein Zukunftsmodell mehr. Schon allein das Krisenmanagement der Länderrunde während der Corona-Zeit war an sich kein Krisenmanagement, sondern die Krise selbst, eine der Krisen selbst. Und die Öffentlichkeit fragt sich, was ist so schwierig daran, gemeinsame Vereinbarungen zu treffen, wie Schülerinnen und Schüler beispielsweise in der Krisenzeit möglichst gemeinsam und einheitlich weiterlernen können. Wie Schule aber auch verändert werden muss, so dass sie als Lernort für junge Leute wirklich attraktiv ist. Neue Schule braucht das Land. Die soziale Schere in Sachen Bildungsgerechtigkeit zwischen den Ländern, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss geschlossen werden. Ich will das mal an drei Beispielen deutlich machen. Erstens, es soll ja Länder geben, die sich gewissermaßen für etwas Besseres halten, allein schon deshalb, weil ihr Abitur deutschlandweit das Bessere sei. Das ist eine Legende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn man beispielsweise die Zugangsvoraussetzungen in Sachsen-Anhalt, da komme ich her, bis vor einigen Jahren noch angeguckt hat, waren das die schärfsten bundesweit. Ich bin keine Freundin davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber gerecht muss es zugehen. Und im Moment geht es offenbar darum, wer die besten Geschichten von sich selbst erzählt. Was wir brauchen, ist Gerechtigkeit, gemeinsame Regeln für Bildungsabschlüsse, Transparenz und Verbindlichkeit, und zwar gesetzlich geregelt. Zweitens, gute Lehrerinnen und Lehrer sind das A und O, das wissen wir aus sehr vielen Studien. Dafür aber müssen sie in der Lage sein, gute soziale Beziehungen aufzubauen. Und ich will das ganz klar sagen, insbesondere zu den Schülerinnen und Schülern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens lernen. Und deshalb braucht es eine hochwertige Ausbildung in staatlicher Verantwortung. Was müssen Pädagoginnen und Pädagogen können? Zum Beispiel aus Verschiedenheit und Differenz Bildung gestalten. Medienkompetenz, was deutlich mehr ist als Computer zu bedienen, sondern ein kritischer Blick auf Medien und auf die, die sie nutzen und die sie anbieten vor allen Dingen. Und Lehrerinnen und Lehrer brauchen eine starke pädagogische Ausbildung. Und das muss man bundesweit regeln, und zwar in einem Rahmengesetz. Drittens, soziale Ungleichheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist zwischen den Ländern einfach zu hoch, als dass es nichts mit Bildungsföderalismus zu tun hat. Die Chance, ganztags zu lernen, zum Beispiel ist zwischen Bayern und Thüringen extrem unterschiedlich. Die Chance für Arbeiterkinder, das Gymnasium zu besuchen, da trennen Berlin und Bayern geradezu Welten. Und die Verteilung der Mittel ist auch so ein Thema. Das haben wir ja hier schon mehrfach diskutiert. Da, wo Kinder lernen, die auf die Mittel des Staates angewiesen sind, fließt vom Bund sehr viel weniger Geld als in die reichen Länder. Der Königsteiner Schlüssel ist dafür also komplett ungeeignet. Das ist ungerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Gegenteil von Bildungsgerechtigkeit. Das finden wir falsch. Das ist ein Skandal, und da muss endlich was getan werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildungsföderalismus hat nur dann eine Zukunft und Akzeptanz, wenn es gerecht zugeht. Und davon sind wir momentan weit entfernt. Deshalb braucht es eine Reform des Bildungsföderalismus. Und es braucht ein Bildungsrahmengesetz, meinetwegen ähnlich wie dem Hochschulrahmengesetz seinerseits, weil Bildungsgerechtigkeit muss bundesweit geregelt werden.
Setzen Sie bitte die Maske auf. Das Wort hat der Kollege Tankred Schepanski für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich habe mich auf diese Debatte gefreut, muss ich sagen, nachdem ich den Antrag der Linken gelesen habe. Nach dem Storytelling und der Rede von der Frau Buhl-Bischof ist es ein bisschen vergangen, diese Freude. Aber ich glaube, wir müssen einfach, wir haben ja schon viele Debatten hier geführt zum Bildungsföderalismus, und man muss den Antrag der Linken wirklich ein bisschen genau lesen und vielleicht diese kämpferische Rede gerade ein bisschen ausblenden. Bisher hat die Linke die Verfassungswirklichkeit des kooperativen Bildungsföderalismus in Deutschland in unserem Grundgesetz immer ausgeblendet. Heute der erste Antrag der Linkspartei, in dem sie die Verantwortung der Länder für die Schulbildung anerkennt und nicht die Schuld auf den Bund schiebt, der eben gerade nicht zuständig ist. Jahrzehnte hat die Linke fälschlicherweise behauptet, es gibt ein Kooperationsverbot. Dieser Kampfbegriff befindet sich erstmals nicht mehr in dem Antrag der Linken. Und ich möchte ausdrücklich anerkennen, dass die Linke mit diesem Antrag ihre Meinung im Positiven weiterentwickelt hat. Neben Forderungen von einheitlichen und verbindlichen Bildungsstandards, die wir seit langem fordern, erkennen Sie ausdrücklich das Versagen der Kultusministerkonferenz in vielen Bereichen an. Ich war zudem positiv über die Wortwahl der Linken überrascht. Ich zitiere aus dem Antrag: Vielfalt und Dezentralität sind auch künftig wichtige bildungspolitische Prämissen. Regionale Identitäten sind prägend für erfolgreiche Bildung. Länderzuständigkeiten für bildungspolitische Entscheidungen sollen deshalb dem Grunde nach erhalten bleiben. Eine Zusammenarbeit in Sachen Bildungspolitik ist heute nur auf eng begrenzten Wegen möglich. Ja, liebe Linksfraktion, Politik beginnt mit Betrachten der Wirklichkeit. Und im Ergebnis fordern Sie, wie wir, eine Reform des Bildungsföderalismus. Als Weg schlagen Sie vor, Bildung als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne eines kooperativen Föderalismus grundgesetzlich zu verankern und politisch auszugestalten. Ein interessanter Vorschlag. Sehr geehrte Damen und Herren, und auch mit Blick auf den Koalitionspartner erlebe ich Bewegung. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Kollege Rossmann, hat in mehreren Interviews und Gastbeiträgen auch für die SPD die Notwendigkeit der Reform des Bildungsföderalismus anerkannt. Auch die SPD erkennt die Verfassungswirklichkeit an, dass die Länder für Bildung zuständig sind und eben nicht der Bund. Vielleicht trägt die persönliche Nähe des Bundesfinanzministers zu der amtierenden KMK-Präsidentin zu diesen wichtigen Einsichten bei. Mit Blick darauf möchte ich festhalten, dass es inakzeptabel ist, mit der Verteilung von Umsatzsteuerpunkten zugunsten von Länderhaushalten ohne Gestaltungsmöglichkeit des Bundes Verbesserungen im Bereich der Bildung, namentlich der sogenannten Nachhilfe, zu erreichen. Ich erwarte diesbezüglich selbstverständlich klare Zielvereinbarungen in der noch abzuschließenden Bund-Länder-Vereinbarung. Meine Damen und Herren, zurück zum Bildungsföderalismus. Es freut mich, dass sich auch die SPD bei diesem Thema bewegt und Handlungsnotwendigkeit erkennt. Auch hier wird auf den Kurs der Union eingeschwenkt. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion macht seit Jahren sehr konkrete Vorschläge, ob in Form von Staatsverträgen, neuen Gremien oder Verfassungsänderungen. Die Ministerin hat die Notwendigkeit in mehreren Veröffentlichungen anerkannt. Der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus, ich zitierte ihn in der letzten Debatte schon zu diesem Thema. Berechtigt wollen Sie nun von mir hören, wie die Union auf Ihre Vorschläge reagiert. Wie wir über unsere bisherigen Vorschläge hinaus den kooperativen Bildungsföderalismus effektiver und zukunftsfest machen möchten, werde ich jedoch nicht im Rahmen einer Debatte von Oppositionsanträgen tun. Vielmehr werden wir dies im Wahlprogramm ganz konkret formulieren. Sie müssen sich also noch ein bisschen gedulden. Meine Damen und Herren, ich freue mich aber, gerade auch mit Blick auf notwendige Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat, dass viele Fraktionen die Ideen und Impulse der Union nunmehr ausdrücklich unterstützen. Lassen Sie mich abschließend festhalten, dass ich enttäuscht bin von der FDP. Eigentlich wollte ich sie gar nicht erwähnen. Wer seinen Antrag an dieses Hohe Haus mit den Worten beginnt, ich zitiere, Deutschland leistet sich 16 unterschiedliche Schulsysteme, Zitat Ende, hat sich in dieser Debatte bereits selbst disqualifiziert. Dass die FDP sich in der Öffentlichkeit immer als großer Verfechter unserer Verfassung präsentiert, aber das Bundesstaatsprinzip und die Zuständigkeitsregeln unserer Verfassung mit dieser verbalen Entgleisung so mit Füßen tritt, hat unser Grundgesetz nicht verdient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich erteile dem Kollegen Rossmann das Wort zu einer Kurzintervention.
Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir jetzt nicht die Masken auf hätten, dann wäre das homerische Gelächter, was wir aus der SPD-Fraktion, aber auch von anderen Fraktionen auf diesen fulminanten Beitrag des Kollegen anstimmen würden, sicherlich noch größer. Ich nehme die Maske ab und will nur daran erinnern, dass es hier schon mal einen gab, der als geschulter Dialektiker eine historische Wende eingeleitet hat. Herr Schipanski, wenn ich Sie mit Herbert Wehner vergleiche, dann ist es der Ehre zu viel. Aber als der die Westorientierung der SPD, NATO und anderes hier eingeleitet hat, hat er fast ein Vorbild für Sie gegeben, der jahrelang immer hier gesagt hat, es gibt kein Kooperationsverbot. Und dann hat Ihr Fraktionsvorsitzender die Revolution im föderativen System in Deutschland unter dem Gesichtspunkt Bildung ausgerufen. Und ganz schnell kamen hinterher Herr Rupprecht und Herr Schipanski und gesagt, das werden wir doch jetzt auch machen. Aber Sie haben nie gesagt, was Sie machen wollen, weil Sie nicht nur der einen Person, Ihrem Herrn Brinkmaß, folgen mussten, sondern mussten auch der Ministerin folgen. Und die Ministerin hatte dann ja schon im Februar gesagt, sie würde mit einem Vorschlag kommen. Aber erst spät und auch erst mit der Perspektive 2024. Und ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass Sie Butter bei die Fische tun können, wenn ich das aus der Küstenregion heraus sagen darf. Und so schwierig ist es auch nicht zu beantworten. Es ist zu fragen, ob man in dem investitiven Bereich das 104 Grundgesetz, das öffnet, dass es um kommunale Bildungsinfrastruktur gibt, durch die ganze Bildungsbiografie, ob wir im § 91 des Grundgesetzes es öffnen, dass man nicht nur die Leistungsfähigkeit feststellen, sondern sie auch fördern darf, oder ob man den revolutionären Sprung an der Brinkhaus tut und eine neue Gemeinschaftsaufgabe Bildung oder vielleicht eine neue Gemeinschaftsaufgabe Digitalisierung in der Bildung mitbegründet. So schwierig ist es nicht. Und vielleicht deshalb weniger nachgemachte Wiener Wendereden, sondern nächstes Mal ganz konkrete Ansagen, damit man parlamentarisch das vorantreiben kann. Das ist die Bitte. Vielen Dank.
Sie haben das Wort zur Erwiderung.
Also, Kollege Rossmann, da fehlen einem fast die Worte. Ich kann Ihnen nur sagen, nein, ich muss Ihnen in der Hinsicht sagen, Sie können mir ja zeigen, wo die Linke etwas in diesem Antrag von Kooperationsverbot erzählt. Es gibt es nicht. Selbst die Linkspartei stellt heute erstmalig hier im Plenum fest, wir haben eine enge Grenze der Kooperation. Selbstverständlich gibt es aber Kooperationsmöglichkeiten. Und Sie wissen, wie wir die gemeinsam auch in dieser Koalition genutzt haben zugunsten der Bundesländer. Und meine Fraktion hat sich immer für eine Weiterentwicklung des Bildungsföderalismus ausgesprochen. Wir haben selbst in den COA-Verhandlungen verschiedenste Dinge durchgespielt. Wir haben Staatsverträge vorgeschlagen, wir haben neue Gremien vorgeschlagen, wir haben Verfassungsänderungen vorgeschlagen. Und ich habe Ihnen ganz klar gesagt, warten Sie doch ab, welchen konkreten Vorschlag wir präsentieren. Es wird nicht das sein, was Sie jetzt gerade noch mal, weil Sie keine Redezeit heute haben, aus Ihrem Interview zitiert haben. Das sind Ihre Ideen, Ihre drei Wege, die Sie vorschlagen. Es gibt auch andere Dinge. Wir werden damit Sie zur rechten Zeit erhellen.
Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Götz Frömming für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrter Herr Kollege Schipanski, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe Sie eigentlich durchaus für einen aufrechten Vertreter des Bildungsföderalismus gehalten. Das Gelächter heute war berechtigt. Sie haben gesagt, es hätten sich bewegt die Linken oder die Grünen oder auch die FDP. Das stimmt natürlich nicht. Wir erleben schon einen historischen Moment. Die CDU hat sich heute bewegt. Aber, verehrter Kollege Schipanski, ich habe sogar ein gewisses Verständnis für Sie, denn Sie waren ja auch in der Zwickmühle, denn Ihre Ministerin Frau Karliczek ist ja auch vor einigen Monaten schon vorausgeprescht. Die Welt zitiert sie sogar damit, dass sie den Bildungsföderalismus jetzt bekämpfen wolle. In ihren Worten heißt das natürlich dann Weiterentwicklung. Meine Damen und Herren, in dieser historischen Situation erkläre ich für meine Fraktion, die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, wir sind weiterhin der Anwalt des Föderalismus. So ist unser Grundgesetz aufgebaut, und das ist gut so. Wir haben damit gute historische Erfahrungen gemacht, meine Damen und Herren. Und es ist schon ein bisschen absurd, dass ausgerechnet ein Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, ja, mit dem Sie in dieser Frage ja auch über Kreuz liegen, lieber Herr Gehring, der sagt genau das, was ich auch sagen würde, nämlich Frau Karliczek springt hier viel zu weit. Frau Karliczek rüttelt an den Grundlagen unserer Verfassung. Und ich sage einmal mehr, wir sind der Anwalt dieser Verfassung. Und der Föderalismus ist ein Kernbestand dieser Verfassung. Wer daran rüttelt, ist ein Verfassungsfeind, Herr Gehring. So. Und jetzt kommen wir vielleicht mal wieder runter von dieser theoretischen Debatte zu den Problemen, um die es wirklich geht. Denn Reden über Strukturreformen, das bringt uns ja nicht wirklich weiter und lenkt von den eigentlichen Problemen doch nur ab. Meine Damen und Herren, wir müssen doch nicht wirklich an der Verfassung herumschrauben, wenn vor Ort in den Ländern die Schultoiletten kaputt sind. Das kann man auch heute schon lösen. Dafür brauchen wir keine Verfassungsänderung, die sich ja doch wiederum ewig hinzieht, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen stattdessen vorschlagen, was wir ins Gespräch bringen würden. Wir haben mit unserem Antrag Ihnen ein 10-Punkte-Programm vorgelegt, das nicht an der Verfassung herumschraubt, sondern ganz konkrete Vorschläge macht, für die natürlich richtig auch die Länder in der Pflicht stehen und zuständig sind. Trotzdem ist es wichtig, dass wir hier darüber sprechen. Ich versuche in der Kürze der Zeit, 5 davon herauszustellen. Erstens, wir begrüßen es, dass die Bundesministerin ein bundesweites Nachhilfeprogramm auflegen will. Die Familienministerin flankiert das ja. Wir meinen aber, 1 Milliarde Euro dafür ist zu wenig. Und wir sind auf der Seite der Lehrerverbände, die hier eine Verdoppelung auf 2 Milliarden Euro vorgeschlagen haben. Meine Damen und Herren, der Bund hat mit dazu beigetragen, dass die Schulen geschlossen wurden. Das hat zu einem Bildungsdefizit geführt. Deshalb steht er jetzt in der Pflicht, das auch wieder zu reparieren. Meine Damen und Herren, wir fordern zweitens eine sofortige Rückkehr zum Präsenzunterricht. Die Schulschließungen haben viel zu lange gedauert. Wir haben Ihnen prophezeit, welche Kollateralschäden das geben wird. Sie werden nun sichtbar. Und Sie erkennen nun auch alle miteinander, dass Ihre hochgelobte Digitalisierung, liebe FDP, eben nicht den Präsenzunterricht ersetzen konnte. Man kann auch vor dem Computer, vor dem Internet sozial vereinsamen und psychische Probleme, davon erzählen uns die Ärzte ja nun zu genug. Meine Damen und Herren, drittens, wir lehnen eine Impf- und eine Testpflicht ab. Und auch an dieser Stelle, ist leider heute nicht da, hat die Frau Ministerin ja das Richtige gesagt. Sie hat sich auch dagegen ausgesprochen. Wir begrüßen das ausdrücklich, keine Test- und Impfpflicht an den Schulen. Und schließlich, meine Damen und Herren, wir brauchen eine massive Investition. Das könnten Sie ja längst machen. Reden Sie doch mit Ihren Kollegen in den Ländern. Wir brauchen eine Investition in Köpfe und auch in Räume. Wir haben zu große Klassen in zu beengten Räumen. Hier müssen wir dringend mehr tun, mehr Personal einstellen und auch die Gebäude endlich mal sanieren und auf einen menschenwürdigen Stand bringen. Und schließlich wollen wir Ihnen auch etwas nahelegen, das wir hier überhaupt noch nicht diskutiert haben. Die Pandemie hat gezeigt, viele haben Probleme gehabt zu Hause, ja, aber einige Kinder haben sogar mehr gelernt als in der Schule, wenn die Eltern Zeit hatten, sich zu kümmern. Wir müssen mal darüber nachdenken, wieso es in Frankreich, Kanada, den USA auch erlaubt ist, mit guten Gründen Kinder zu Hause zu unterrichten. Bei uns werden Kinder und Eltern kriminalisiert, wenn sie aus guten Gründen ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Wir meinen, hier sollten wir auch aus der Erfahrung der Pandemie lernen und mal über Konzepte des Hausunterrichts nachdenken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Das Wort hat die Kollegin Maja Lisa Völlers für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Oppositionsfraktionen kritisieren in ihren Anträgen den Bildungsföderalismus und fordern eine Ergänzung, eine Abschaffung des föderalen Bildungssystems in Deutschland. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen, die dies fordern, Folgendes sagen. Zwar sind die Motive und Ziele der Kolleginnen und Kollegen der FDP, der Linken und der Grünen in Teilen löblich, sie sind aber aus meiner Sicht und aus der Sicht der SPD-Bundestagsfraktion in weiten Teilen bereits Teil der Umsetzung. Und was eine generelle Föderalismusreform angeht, naja, würde ich Ihnen empfehlen, sich auch mal vielleicht mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern zu unterhalten und mal abzuchecken, wie die das eigentlich so finden. Wir als SPD-Bundestagsfraktion setzen beispielsweise bereits auf einen kooperativen Bildungsföderalismus, und die Taten dieser Wahlperiode geben uns recht. Wir haben seit 2018, übrigens wie nie zuvor, in sehr guter Zusammenarbeit mit unseren Ländern im Bildungsbereich massiv investiert. Fangen wir damit an, dass wir das Grundgesetz auch mit der Unterstützung von einigen demokratischen Fraktionen geändert haben und damit das sogenannte Kooperationsverbot in der schulischen Bildung aufgehoben haben. Bund und Länder können seitdem enger zusammenarbeiten, und der Bund kann die Länder zum Beispiel mit finanziellen Mitteln in der Bildungsinfrastruktur unterstützen. Das Ziel dabei war und ist übrigens ganz klar. Wir wollen durch den kooperativen Bildungsföderalismus gemeinsam Bildung noch besser machen und gleiche Bildungschancen ermöglichen. Zudem haben wir schon vor der Corona-Pandemie mit dem Digitalpakt Schule mit 5 Milliarden Euro seitens des Bundes die Länder und die Kommunen unterstützt in der digitalen Ausstattung unserer Schulen und die Gelder später auch noch mal durch die Pandemie aufgestockt und inhaltlich erweitert. Ein weiterer Punkt. Durch die Corona-Soforthilfen hat zum Beispiel das Land Niedersachsen für den beschleunigten Ausbau des Ganztagsschulenbereichs über 70 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt bekommen. Konkret heißt es beispielsweise in meinem Wahlkreis, das ist ein Zuschuss von zum Beispiel 351.000 Euro für eine Mensa in der Grundschule in Esdorf. So haben 70 Kinder perspektivisch die Chance auf ein warmes Mittagessen. Und diese Woche, liebe Kolleginnen und Kollegen, wurde im Kabinett das Corona-Aufholpaket in der Höhe von 2 Milliarden Euro beschlossen. Wir haben als SPD-Bundestagsfraktion sehr, sehr lange für diese 2 Milliarden Euro gekämpft und uns am Ende auch durchsetzen können. Das Aufholpaket ermöglicht nicht nur Förderangebote für pandemiebedingt ausgefallenen Unterricht, sondern eben auch Unterstützung zur Bekämpfung der psychischen und sozialen Corona-Belastung von unseren Kindern und Jugendlichen. Wir investieren in soziale Arbeit an Schulen und auch im außerschulischen Bereich. Das ist gut und das ist richtig, denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht für unsere Kinder um nicht weniger als um die Bildungs-, Lebens- und Zukunftsperspektiven. Zudem sind wir hoffnungsvoll, dass das Projekt des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter noch in den nächsten Wochen hier im Deutschen Bundestag beschlossen werden wird und dann eben auch im Bundesrat die notwendigen Mehrheiten erhalten wird und auch wir an dieser Stelle unseren Familien, unseren Müttern und Vätern und den Kindern sehr weit entgegenkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein kurzer Ausblick. Wir geben uns als SPD mit all dem Erreichten, was ich gerade skizziert habe, noch nicht zufrieden. Unser Ziel ist und bleibt es, dass kein Kind zurückbleibt. Daher verfolgen wir unter anderem weiter das Ziel, dass alle Schulen und Schülerinnen und Schüler erstklassig ausgestattet sind. Allen muss ein zum Beispiel digitales Endgerät inklusive Internetzugang zur Verfügung gestellt werden. Und wir werden, so werden wir am Wochenende in unserem Parteitagswahlkampfprogramm beschließen, ein Modernisierungsprogramm des Bundes auf den Weg bringen wollen, welches sowohl den Sanierungsbedarf der Schulgebäude als auch der digitalen Ausstattung umfasst. Sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend, es gilt also noch einiges auf den Weg zu bringen. Die SPD ist bereit. Gehen wir es gemeinsam mit den Ländern und Kommunen an, damit es jedes Kind packt. Und ich bin gespannt, was irgendwann die Kolleginnen und Kollegen der Union so in ihrem Wahlprogramm formulieren werden, wenn es denn mal irgendwann verabschiedet wird. Herzlichen Dank.
Ach,
Das Wort hat die Kollegin Britta Dassler für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir brauchen statt einer Ankündigungspolitik von Frau Ministerin Karliczek doch endlich mal ernstzunehmende Initiativen, die auf eine Verlässlichkeit bei der Bildung für unsere Kinder hinarbeiten, egal in welchem Bundesland sie wohnen. Wir brauchen endlich ein nationales Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, bei dem Länder und Bund als gleichwertige Mitglieder wirken können. Wir brauchen das IQB als eine nationale Instanz, die wissenschaftliche Empfehlungen für Aus- und Fortbildungsinhalte formuliert, mit dem Ziel der Gewährleistung einheitlicher und zukunftsfähiger Standards bei der Ausbildung von Erziehungs- und Lehrpersonal für alle Bildungsstufen und für alle schulischen Abschlüsse. Wir sprechen hier über dringend nötige Mindeststandards bei Fortbildungsinhalten und Frequenzen des edukativen Personals sowie des Digitalstandards. Wir brauchen doch einheitliche und zukunftsfähige Bildungsstandards für alle Schulfächer und alle schulischen Abschlüsse. Und dazu gehört auch der Ausbau bei der Entwicklung bundesweiter Abschlussprüfungen für das Abitur und auch für die mittlere Reife. Wir brauchen das IQB, um keine zufälligen Vergleiche zu haben. Wir brauchen ein systematisches wissenschaftliches Monitoring des gesamten Bildungswesens, um Ursachen für die Leistungsunterschiede zwischen den Ländern zu ermitteln, Wirksamkeit der Ansätze zur Sprachförderung in Deutschland zu bewerten und eine Bestandsaufnahme und Evaluierung von Maßnahmen und Förderprogrammen im Bildungswesen vorzunehmen. Das IQB, meine Damen und Herren, muss zu einem beratenden Think Tank für die Bildungspolitik ausgebaut werden. Beratende Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik von Bund und Ländern müssen erstellt werden, insbesondere Bedarfsanalysen bildungspolitisch relevanter Themen mit Hilfe gesammelter Bildungsdaten. Das erste IQB-Projekt, meine Damen und Herren, sollte sein, eine kurzfristige Konzeption zur Durchführung und Auswertung bundesweiter Online-Tests über die Lernrückstände und die Kompetenzverluste von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise 2021, um ein gemeinsames Bund-Länder-Chancen-Aufholprogramm aufzulegen. Das ist der Weg. Das IQB muss zur Agentur für Bildungsinnovationen werden, um innovative Schulen und Bildungsprojekte zu unterstützen und deren Wirksamkeit zu evaluieren und die Einrichtungen, diese Einrichtungen mit Lehrern und Erziehern zu unterstützen. Wir brauchen Hilfe für die, die bessere Bildung für Deutschland anbieten wollen. Dazu gehört eine Wissenstransferstelle mit Praxishandreichungen, um Best Practice in ganz Deutschland zu ermöglichen. Modernität in Didaktik, Mittel und Wirksamkeit an Schulen bedeuten noch eine deutliche Steigerung des Lehrerberufes. Freiraum für das Denken. Wie soll das Lernen in 20 Jahren aussehen? Bei all diesen Innovationen wollen wir alle Bildungsinstitutionen entlang der Bildungskette berücksichtigen, angefangen bei der frühkindlichen Bildung, über die schulische Bildung hin zur akademischen oder Berufsausbildung. Lebenslanges Lernen ist das Zauberwort. Wir brauchen, meine Damen und Herren, Mut zur Bündelung, Mut zur Standardisierung als Stütze, Mut zum innovativen Ausprobieren und Mut zum politischen Handeln. Unsere Kinder und unsere Jugendlichen sind es doch leid,
Kollegin
der Verwaltung
Dassler,
und der Politik zuzusehen, wie sie probieren, den Entwicklungen und neuen Anforderungen in der Bildung hinterherzulaufen. Handeln wir heute, beweisen wir Mut und packen wir es an. Vielen Dank.
Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Margit Stumpf das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Deutschland war vor der Pandemie schon das industrialisierte Land, in dem die Bildungschancen wie in keinem anderen vom Status des Elternhauses abhingen. Jetzt sind wir das Land, in dem die pandemiebedingte Bildungsschere so schnell aufgeht wie nirgendwo sonst. Beide Situationen haben fatale Folgen. Wir verlieren tagtäglich Kinder und Jugendliche auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben und wir verlieren die kritischen und klugen Köpfe, die unsere Gesellschaft mitgestalten und zusammenhalten und mit ihrer Kreativität die Basis für die Bewältigung der vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Eindämmung der Klimakrise, Schutz unserer Demokratie, Wahrung des Wohlstands bilden sollen. Beide Situationen haben dieselben Ursachen. Wir investieren insgesamt viel zu wenig Geld in Bildung. 2019 waren das nur 4,3% des Bruttoinlandsprodukts. Daran werden auch die pandemiebedingten Einmalausgaben wenig ändern. Der Schnitt der OECD liegt bei 5%. Die Kanzlerin hat gemeinsam mit den damaligen MinisterpräsidentInnen vor 12 Jahren das Ziel 7% ausgerufen. Die Zahlen sprechen für sich. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist, der Bund trägt bei diesen unzureichenden Ausgaben nur 10%. Ursache ist Artikel 91b des Grundgesetzes, das Kooperationsverbot. Und Kollege Schimpanski, das steht sogar im Koalitionsvertrag wortwörtlich zwischen CSU und den Freien Wählern. Niemand bestreitet das. Ursache ist das Kooperationsverbot, da sind wir uns ja auch inzwischen parteiübergreifend einig, auch wenn Sie es so nicht benennen wollen. Diese erst seit 2007 geltende Bildungsbremse muss wieder gelöst werden. Ob das jetzt allerdings ad hoc und auf die von Ihnen, liebe Kolleginnen von den Linken, vorgeschlagene Weise gelingt, ist zu bezweifeln. Klar ist aber, wir brauchen eine Ermöglichungsverfassung. Unstrittig ist, die brauchen wir für einen bildungspolitischen Aufbruch, damit die nächste Krise nicht wieder auf Kosten der Schwächsten geht, damit das Versprechen des Aufstiegs durch Bildung endlich wieder eingelöst wird, damit Schulen in einer digitalisierten und vernetzten Welt auch ankommen und die jungen Menschen auf die Zukunft vorbereiten, damit jedes Talent gefördert wird und Wertschätzung erhält, damit gleiche Bildungschancen Realität werden und Gerechtigkeit im Klassenzimmer selbstverständlich wird und nicht zuletzt damit junge Menschen zu selbstbewussten, kritischen und mündigen DemokratInnen werden. Wir legen dafür heute ein praktikables Konzept vor, damit Schulen dort gestärkt werden, wo sie im Moment am schwächsten sind, damit sie die Kinder und Jugendlichen angemessen begleiten können, die diese Begleitung am dringendsten brauchen. Deswegen bitte ich Sie, stimmen Sie unseren Antrag zu, damit Schulen in benachteiligten Quartieren und Regionen besonders gefördert werden. Herzlichen Dank.
Das Wort hat Dr. Astrid Mannes für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mein Kollege Tankred Schipanski hat zum Föderalismus und der Notwendigkeit einer Föderalismusreform in Bildungsfragen bereits ausgeführt. Ich werde mich daher auf die anderen Anträge konzentrieren. Die Grünen fordern ein Förderprogramm für Schulen in benachteiligten Regionen. Ich stimme den Grünen bei der Analyse durchaus zu. Schule ist nicht nur ein Ort der Wissensaufnahme, sondern auch ein Ort der Persönlichkeitsentwicklung, der sozialen Teilhabe und bestenfalls auch ein Ort der Lebensfreude. Ein zentrales Problem ist, und das beklagen wir ja auch alle fraktionsübergreifend, dass zu viele Jugendliche die Schule als funktionale Analphabeten verlassen. Sinnentnehmendes Lesen ist in viel zu vielen Fällen Fehlanzeige, wie uns immer wieder auch Studien belegen. Und um das Schreiben und die Mathematik ist es nicht besser bestellt. Natürlich betreffen diese Befunde in ganz besonderem Maße die sozial schwächeren Schülerinnen und Schüler. Und auch wir von der Union sehen da dringenden Handlungsbedarf. Die Länder müssten angesichts der Bildungsmisere längst gezielter in die vorschulische Sprachförderung investieren und Schule so reformieren, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule wenigstens mit solidem Basiswissen verlassen, auf dem die Ausbildungsbetriebe dann aufbauen können. Ob wir dafür aber ein weiteres bundesweites Förderprogramm benötigen, das wage ich zu bezweifeln. Das wäre dann das nächste Programm zu den vielen bereits vorhandenen, bei denen der Bund bezahlt, aber kaum bis wenig Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung hat. Zu Jahresbeginn ist bereits die Bund-Länder-Initiative Schule macht stark gestartet, mit der die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülern an 200 Schulen verbessert werden sollen. Und das ist ganz wichtig, denn wir alle wissen, dass gerade die Schüler, die unter schwierigen sozialen Bedingungen leben, durch die Corona-Pandemie noch mehr Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren. Dieses Programm zielt genau in die Richtung des Antrags der Grünen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Programm den Schulen in Brennpunktgebieten und in sozial schwierigen Lagen die Unterstützung geben, die sich dann auch in den Entwicklungen und Leistungen der Schülerinnen und Schüler niederschlägt. Und in diesem Zusammenhang spielt auch das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona eine Rolle, das dabei helfen soll, dass Corona-bedingte Lernrückstände aufgeholt werden.
Kollegin Mannes, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Kohl-Bischoff?
Da wir schon so weit fortgeschritten sind in der Zeit und viele noch versuchen, die letzten Züge zu bekommen, würde ich gerne weitermachen. Im Rahmen des Programmes macht der Bund mit 330 Millionen Euro den Weg für mehr Mentoren bei der Lernförderung, zusätzliche Schulsozialarbeit und Freiwilligendienstleistungen leistende in Schulen und Einrichtungen der Jugend- und Kinderhilfe frei. 150 Millionen Euro fließen in die frühkindliche Bildung. Der Bund hat also in diesem Jahr zwei Programme aufgelegt, um gezielt Schüler mit Lernrückständen bzw. Schüler aus sozial benachteiligten Gebieten zu unterstützen. Und bevor wir jetzt das nächste ähnlich gelagerte Programm auflegen, sollten wir diese Programme starten, laufen lassen und dann in 1 bis 2 Jahren auswerten, ob sie ihr Ziel erreichen. Sind die Programme erfolgreich, dann sollten wir darüber beraten, wie lange sie laufen sollten, ob wir sie ausbauen können. Das muss natürlich dann auch mit den Ländern, in deren Kompetenz ja diese Programme fallen, gemeinsam geschehen. Und zum Antrag der AfD abschließend. Herr Dr. Fröming hat das Lied, das hohe Lied auf die verfassungsmäßig verankerten oder den verfassungsmäßig verankerten Föderalismus vorhin gesungen und sich eigentlich gegen eine Ausweitung der Zuständigkeiten des Bundes gewandt. Die AfD hat aber Anträge vorgelegt, die genau wieder in diese Länderkompetenz fallen. Das passt nicht so ganz zusammen. Wir sollten dann auch konsequent sein und hier von der Bundesseite aus dann solche Anträge auch nicht beraten, sondern das dann auch akzeptieren, wenn man der Meinung ist, dass das so gehört. Und damit wünsche ich allen ein schönes Wochenende.
Das Wort zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Dr. Birke Bohl-Bischoff.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Frau Dr. Mannes, es wäre eigentlich ganz einfach gewesen. Der geschätzte Kollege Schipanski war ja vorhin so bezuckert von unserem Antrag. Deshalb meine Frage, einen Satz zuvor. Ich lese aus unserem Antrag vor. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die notwendige Reform des Bildungsföderalismus auf den Weg zu bringen und einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes vorzulegen, um das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildung vollständig aufzuheben. Und ich hätte gefragt, stimmen Sie mir zu, dass in diesem Satz das Wort Kooperationsverbot vorkommt?
Ich glaube, die Antwort erledigt sich. Sie haben das Wort vorgetragen, ja.
Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Dr. Karamba Diaby für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen Kinder endlich in den Mittelpunkt stellen. Es ist längst bekannt, dass Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien härter von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Und sie drohen immer weiter abgehängt zu werden. Ich finde, das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Als Bürger dieses Landes, als Vater dreier Kinder und als Bildungspolitiker, ich kann nicht in meinem Wahlkreis zurückkehren, ohne zu wissen, dass dieses Parlament um die besten Lösungen ringt und alles dafür tut, dass es jedes Kind packt. Mit Blick auf die beiden Abschlussjahrgänge droht sich die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher zu verdoppeln. Die Landesjugendämter rechnen mit 210.000 statt 104 Abbrüchen. Ein Karriereknick ist immer schwieriger, doch in diesen jungen Jahren ist es kein Knick mehr, sondern ein Karriereschlag. Deshalb bin ich froh darüber, dass wir mit dem Corona-Aufholpaket in Höhe von 2 Milliarden Euro eine wichtige Antwort auf diese Probleme geben. Erstens, wir schaffen mehr Förderangebote für die es brauchen. Zweitens, wir fördern Jugendarbeit in Sport bei Ausflügen, Ferienfreizeiten, außerschulischen Angeboten und Mehrgenerationenhäuser. Drittens, Kindern aus bedürftigen Familien wird außerdem noch einmal gezielt mit einem Kinderfreizeitbonus von je 100 Euro unter die Arme gegriffen. Wir müssen natürlich noch mehr machen, meine Damen und Herren. Zum Beispiel den Ausbau der Ganztagbetreuung schnell im Parlament beschließen, damit der Rechtsanspruch endlich Realität werden kann. Die Kinderarmut beweist, dass Armut nichts mit politischem Verhalten zu tun hat. Deshalb müssen wir auch Tarifverträge stärken und deshalb müssen wir auch den Mindestlohn auf 12 Euro einführen, damit die Kinder nicht in Armut aufwachsen. Und wir müssen, was ich schon mehrfach hier betont habe, endlich Kinderrechte in Grundgesetz schreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen Kinder in den Mittelpunkt unserer Politik. Das Corona-Aufholpaket ist dabei ein wichtiger Schritt. Weitere Schritte müssen folgen. Dafür setzt sich die Sozialdemokratie ein. Dankeschön.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 28.903, 29.298, 29.217 und 29.280 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf.